NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Auch heute wieder eine knappe halbe Stunde eher als sonst aus aktuellem Anlass. Nämlich beginnen wir am Wochenende jetzt immer um 18.05 Uhr. Und heute mit diesen Themen. Ein Kontaktverbot, das soll es nun in Deutschland geben. Und wir erklären gleich, was das eigentlich bedeutet. EU-Kommissionschefin von der Leyen fordert, dass die EU-Mitglieder sich in Sachen Corona besser abstimmen. Und wir sprechen darüber, wie in diesen ungewöhnlichen Zeiten eigentlich die Vorwahlen der Demokraten in den USA weitergehen. Die Bundeskanzlerin hat sich also heute Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder besprochen, in einer Telefonkonferenz natürlich. Und es ging sozusagen um die Gretchenfrage, ob es eine bundesweite einheitliche Ausgangssperre geben wird. Unsere Korrespondentin in Berlin ist Nina Barth. Frau Barth, ein deutschlandweites Ausgangsverbot wird es nun nicht geben. Aber was ist denn diese Ausgangssperre, die kommen soll?
Ja, es ist ein weitgehendes Kontaktverbot, was da beschlossen worden ist. Das heißt, dass sich mehr als zwei Menschen nicht mehr treffen dürfen. Ausgenommen sind davon sind Familien und Personen, die zusammen in einem Haushalt leben. Draußen soll man einen Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen halten. Und beschlossen worden ist auch, dass Bund und Länder Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege schließen wollen. Das sind zum Beispiel Friseure oder Kosmetikstudios.
Und wie begründen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin das?
Also es ging ja um die Frage, gibt es Ausgangssperren oder weitere Ausgangsbeschränkungen? Und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, der hat vorhin gesagt, es geht ja nicht darum, dass die Leute nicht mehr vor die Tür gehen, sondern es geht darum, dass Kontakte eingeschränkt werden, dass Infektionsketten unterbrochen werden. Und das ist der Grund, warum sie sich so geeinigt haben. Und Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat sich gerade eben auch geäußert und sie hat gesagt, ja, das Wichtigste ist wirklich Abstand halten.
Ist das denn jetzt eine konsequente Maßnahme oder ist das so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch? Keine Ausgangssperre, aber auch nicht wirklich alles beim Alten?
Naja, also man hat sich zumindest auf was Gemeinsames geeinigt. Ich würde sagen, es ist so ein Gerüst, das die da jetzt verabschiedet haben. Aber es ist nach wie vor so, dass die Länder selbst entscheiden können, ob ihnen das, was da jetzt entschieden worden ist, ob ihnen das reicht oder ob sie schärfere Regelungen treffen wollen. Gerade eben hat das Land Sachsen mitgeteilt, dass heute Nacht ab Mitternacht für ganz Sachsen eine Ausgangsbeschränkung gilt. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne einen wichtigen Grund verboten. Also es ist schon weiterhin so, dass die Länder selbst entscheiden dürfen, aber sie wollen sich alle daran halten, worauf sie sich heute geeinigt haben.
Das heißt, die bundesweite Ausgangssperre könnte schon noch kommen, aber die müsste dann sozusagen in 16 Bundesländern umgesetzt werden.
Das kann passieren. Es ist im Moment tatsächlich überhaupt nicht vorherzusehen, wohin sich das alles noch entwickelt.
Haben die auch noch eine Perspektive entwickelt, wie es weitergeht und für wie lange das gelten soll? Oder wissen sie das noch gar nicht?
Doch, also dieses weitgehende Kontaktverbot, auf das man sich verständigt hat, das soll jetzt erstmal 2 Wochen lang gelten. Und dann wird man weiter beraten. Also die beraten ja, die stimmen sich ja permanent untereinander ab. Und möglicherweise treten vorher Verschärfungen in Kraft oder nach diesen 2 Wochen entspannt sich die Lage so, dass man sagt, okay, wir können das jetzt wieder ein bisschen lockerer gestalten. Da ist noch einiges im Fluss.
Dann kommt es sozusagen auf uns alle an, ob wir brav sind.
So kann man das sagen. Und die Bundeskanzlerin hat vorhin auch nochmal an die Bevölkerung appelliert. Sie hat gesagt, bitte ziehen Sie alle mit, zeigen Sie Vernunft und Herz. Sie hat aber auch gesagt, dass es sie sehr berührt, wie stark sich die Menschen jetzt oder die Mehrheit der Bevölkerung schon jetzt an die Maßnahmen hält.
Nina Barth aus Berlin, vielen Dank. Die EU-Mitglieder, die haben ja sehr unterschiedliche Einschränkungen verordnet, um die Corona-Infektionsrate in den Griff zu bekommen. Und welche Maßnahmen nun tatsächlich helfen, ob sie bisher Wirkung zeigen oder nicht, das ist natürlich wissenschaftlich noch gar nicht nachgewiesen. Die Experten sind sich da auch nicht einig. Und ebenso wenig ist der Verlauf dieser Pandemie klar. Umso wichtiger sei es, hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dem ARD-Studio in Brüssel gesagt, dass alle EU-Mitglieder an einem Strang ziehen. Holger Beckmann fasst das Interview mit von der Leyen zusammen.
Während in den 27 europäischen Mitgliedstaaten viele Milliarden Euro schwere Hilfspakete für Unternehmen und für den Gesundheitssektor geschnürt werden, während die Ausbreitung des Covid-19-Erregers voranschreitet und Frankreich Großbritannien mit der Schließung seiner Grenze droht, verlangt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine stärkere europäische Abstimmung der einzelnen Entscheidungen. Vor allem die wieder eingeführten Grenzkontrollen in den vergangenen Wochen und Tagen hätten den Binnenmarkt in ernsthafte Gefahr gebracht. Hier habe die Kommission mit Nachdruck auf die Mitgliedsländer einwirken müssen, sagte von der Leyen dem ARD-Studio Brüssel.
Nachvollziehbar Infektionsschutz der Bevölkerung, aber es hat damit auch massiv dem Binnenmarkt geschadet, weil die Güter nicht mehr fließen konnten. Hier haben wir sehr intensiv in den letzten Tagen gearbeitet. Jetzt lösen sich die Staus auf. Die Menschen, die gestrandet sind, können wieder nach Hause.
Staus von teilweise über 30 Kilometer Länge hatten beispielsweise den Verkehr an der deutsch-polnischen Grenze quasi zum Erliegen gebracht. Auch an vielen anderen Grenzen gab es massive Engpässe bei der Abfertigung. Ursula von der Leyen äußerte Verständnis für die Mitgliedstaaten, die zum Schutz ihrer Bevölkerung alles unternehmen müssten, was die weitere Verbreitung des Virus zumindest bremsen könnte.
Es ist ein unheimlicher Gegner, den man nicht sieht, nicht schmeckt. Der hat keine Farbe, den hört man nicht. Das hat es so schwer gemacht.
In dem Zusammenhang sei die Zuständigkeit für Gesundheitspolitik und die Polizei bei den Nationalstaaten gut aufgehoben. Dennoch müsse man auf europäischer Ebene daraus lernen und sich besser abstimmen. Das sei die Aufgabe der EU-Kommission.
Das muss wirklich miteinander dann auch koordiniert angegangen werden, damit wir jetzt nicht überreagieren in Momenten, wo wir noch mitten in der täglichen Krisenbewältigung sind.
Von der Leyen bezeichnete es als richtig und notwendig, den europäischen Schuldenstabilitätspakt angesichts der Krise zunächst außer Kraft zu setzen. Den praktisch zum Stillstand gekommenen Unternehmen müssten die Staaten jetzt eine Brücke bauen, bis die Nachfrage nach der Krise wieder anziehe.
Denn nur dann geht es uns hinterher auch wieder gut im Ausgang der Krise. Nur dann sind wir auch stark.
Schließlich habe Europa gesunde Unternehmen, die jetzt Liquidität und Übergangskredite bräuchten, um diese Krise zu überleben.
Zum Interview mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen war das aus Brüssel Holger Beckmann. Was sonst noch wichtig ist in Sachen Corona, von Atemschutzmasken für den Kreis Heinsberg bis zum Aufenthaltsverbot am Zweitwohnsitz, das hat in unserem täglichen Ticker jetzt David Rühl für Sie.
Die Bundeswehr hat medizinische Hilfsmittel in den Kreis Heinsberg gebracht, wo es besonders viele Infizierte gibt. Es handelt sich um zehntausende Atemschutzmasken und Kittel sowie medizinisches Gerät. Ein Gericht in Schleswig-Holstein hat entschieden, dass auch diejenigen das Bundesland verlassen müssen, die einen Zweitwohnsitz dort haben. Das öffentliche Interesse wiege schwerer als die privaten Wünsche, hieß es zur Begründung. Schleswig-Holstein hatte diese Woche Urlauber aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Behörden in allen 5 norddeutschen Bundesländern haben eine überwiegend positive Bilanz gezogen, was die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen angeht. Nur vereinzelt habe es Probleme gegeben. Was die Infizierten angeht, gibt es in Hamburg verhältnismäßig die meisten Fälle in Norddeutschland. Spanien verlängert seine Ausgangssperre. Im Land sollen nun bis zum 11. April, also Karsamstag, alle weitestgehend daheim bleiben und die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Außerdem hat Griechenland entschieden, von morgen an eine Ausgangssperre zu verhängen.
Das waren Einzelheiten von David Rühl. Indien hat zurzeit etwas mehr als 330 Corona-Infizierte, so die Zahlen der Johns Hopkins University. Und das bei einer Bevölkerung von rund 1,3 Milliarden Menschen. Da kann man vermutlich noch nicht von einer Bedrohung durch das Virus sprechen. Aber die Regierung hat beschlossen, den Ernstfall schon mal zu proben. Und darum hat sie landesweit eine 14-stündige Ausgangssperre verhängt. Sie hat die meisten Flüge verboten und Geschäfte schließen lassen. Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich.
Auf sämtlichen Balkonen und an geöffneten Fenstern im gesamten Land haben heute Inderinnen und Inder geklatscht, um sich Mut zu machen. Um 17 Uhr indischer Zeit, das hatte Premierminister Modi vorgeschlagen und vermutlich Millionen Menschen haben mitgemacht. Zuvor und auch danach war es sehr still im Land. In ganz Indien, das Land ist größer als Europa und hier leben mehr als 1,3 Milliarden Menschen, galt eine komplette Ausgangssperre. Auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, auf Internetseiten und den indischen Fernsehkanälen sind menschenleere Straßen zu sehen, keine fahrenden Autos, alle Geschäfte und Märkte geschlossen. Die Polizei fordert mit Lautsprecheransagen die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben, von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Ein Test sollte das sein, sagt die indische Regierung, um Einigkeit in der Isolation zu erreichen. Viele Menschen aus seiner Stadt hätten sich auch daran gehalten, sagt der Verkehrspolizist Bishe aus Pune.
An normalen Tagen ist es hier total überfüllt. Aber scheinbar haben alle verstanden, dass es nun wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern.
Wenn jemand rauskommt, sagen wir, er solle bitte wieder nach Hause gehen und auf sich aufpassen. Heute wurde zudem angekündigt, dass fast alle Züge im Land ausfallen, die Personen transportieren. Dies soll zunächst bis Ende März gelten. Rund 25 Millionen Menschen fahren in Indien täglich mit dem Zug. Ab Montag dürfen weder internationale noch nationale Flüge in Indien landen. Dies soll zunächst eine Woche lang dauern. Die deutsche Botschaft in Neu-Delhi arbeite allerdings mit Hochdruck daran, deutsche Reisende aus dem Land zu holen, sagt Botschafter Walter Lindner.
Wir arbeiten daran, dass schon während der Woche ein Flieger hierher kommt. Wir wissen ja, in welcher Situation die Leute sind. Wir wollen das auch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Aber der Zugbedarf ist eine Bewältigung dieser Logistik. Sie brauchen ja auch Genehmigungen von indischer Seite, dass wir hier einfliegen dürfen und die Quarantänebestimmungen und so weiter. Sobald wir das wissen, startet der Flug.
Deutsche in Indien, die nach Hause wollen, sollen sich dafür in eine Liste eintragen unter rückholprogramm.de. Die Logistik könnte nun allerdings noch schwieriger werden. Verschiedene Bundesstaaten und auch die Hauptstadt Neu-Delhi verhängen ab heute eine Ausgangssperre bis zunächst einmal Ende März. Mehr als 300 Menschen sind in Indien laut offiziellen Zahlen an dem Virus erkrankt. 4 Menschen sollen bereits daran gestorben sein.
Indien probt den Corona-Ernstfall. Das war Silke Dietrich aus Neu-Delhi. Das Set von Dreharbeiten in Hollywood, das kenne ich nur aus dem Fernsehen. Ich vermute mal, Sie auch nur. Aber wenn man das so sieht auf den Bildern, dann sieht es da ziemlich wuselig. Da sind jede Menge Mitarbeiter dabei, bis dann die romantische, vielleicht sogar einsame Liebesszene endlich im Kasten ist. Klar ist, dass das in Zeiten von Corona nicht mehr geht. Es sind einfach zu viele Menschen da. Und am anderen Ende der Kette geht es natürlich auch nicht mehr. Die Kinos sind leer oder sie sind gleich ganz geschlossen. Zu Hollywood in Corona-Zeiten aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Darauf hatten sich wohl schon viele Fans gefreut. Die beliebte Comedy-Serie Friends sollte für ein Special wiederbelebt werden. Doch die Dreharbeiten wurden nun unterbrochen wegen des Coronavirus. Mehr als 100 Filme und TV-Serien trifft die Zwangspause. Betroffen sind Serien wie The Blacklist, die neue Staffel von Russian Doll, The Handmaid's Tale oder Stranger Things. Genauso wie Kinofilme, zum Beispiel Die kleine Meerjungfrau von Disney oder der Film Elvis von Baz Luhrmann. Fast jeden Tag kommen neue Nachrichten dazu, weil unklar ist, wie lange das empfohlene Social Distancing, also das Abstandhalten, Zuhausebleiben, Kontakte vermeiden, andauern wird. Und das hat massive Folgen für Hollywood, sagt Brent Lang, Chefredakteur des Branchenmagazins Variety im öffentlichen Radiosender NPR.
And you've had about 120,000 entertainment industry crew jobs.
Wir haben allein 120.000 Crewjobs in der Unterhaltungsindustrie durch das Coronavirus verloren. Doch auch tausende andere Jobs sind betroffen. Catering-Firmen, Fahrer, Leute, die dann Ticket im Kino abreißen. Die wirtschaftlichen Folgen könnten kaum schlimmer sein. Auch Michael Murlop, Indie-Filmproduzent bei der H2L Media Group aus Los Angeles, macht sich Gedanken. Ein geplanter Dreh für Juni, Juli stehe auf der Kippe, meint er.
My company in particular, we had a production that was scheduled to go in June, July, and we of course no longer know if that's going to be doable or if that's viable.
In der Zwischenzeit kümmern wir uns um andere Dinge, die Finanzierung zum Beispiel. Wir kümmern uns um Personalien, Casting und so weiter. Doch es macht es uns unmöglich, eine Produktion konkret zu planen. Egal ob Fernseh, Kino oder Werbefilm, viele aktuelle Produktionen liegen derzeit auf Eis. Für festangestellte Mitarbeiter großer Filmstudios eine ungewohnte und sicherlich auch anstrengende Zeit. Doch vor allem die vielen freien Mitarbeiter, die es in dieser Industrie gibt, machen sich große Sorgen um ihre Existenz. Auch die Kinobetreiber haben das Nachsehen. Nicht nur, weil Filmstarts verschoben werden, also bald keine neuen Inhalte mehr zum Vorführen da sein werden. Aufgrund der verschärften Regeln sind sie zum größten Teil gezwungen, zuzumachen. Die größten Kinoketten der USA, AMC, Cinemark und Regal, haben angekündigt, ihre Kinos allesamt erst einmal dicht zu machen. Mit nur 440 von insgesamt 5.500 Kinos wurden laut der Fachzeitschrift Hollywood Reporter weniger als 300.000 US-Dollar für alle Filme eingespielt, die derzeit in den Kinos laufen. Das ist ein Rückgang von 97% gegenüber dem vergleichbaren Datum im letzten Jahr. Der größte Flop der Kinogeschichte sozusagen. Immerhin ein spezieller Kinozweig scheint noch von der Krise zu profitieren. Die Autokinos. Einige Drive-Ins in Kalifornien und auch in Texas haben steigende Zuschauerzahlen gemeldet. Soziale Distanzierung funktioniert eben besonders gut, wenn alle im Auto sitzen.
Hollywood in Corona-Zeiten, das war aus Los Angeles Katharina Willem. Und in den USA, da laufen ja weiterhin die Vorwahlen der Demokraten, allerdings verlangsamt, natürlich auch wegen der Corona-Ansteckungsgefahr. Da sind die Primaries in einzelnen Bundesstaaten verschoben worden. Wir wollen uns jetzt die politischen Folgen davon mal anschauen mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Torben Ostermann. Herr Ostermann, was bedeutet das denn für die Vorwahlen der Demokraten, wenn sich jetzt alles nach hinten verschiebt?
Ja, ich glaube, die Folgen sind zweierlei. Zum einen verschieben sich ganz viele Vorwahlen. Sie haben es schon angesprochen, die meisten sollen jetzt im Juni, einige Ende Juni stattfinden. Das heißt natürlich für Joe Biden, der jetzt gerade das Feld anführt, dass er sich noch länger gedulden muss, ehe dann feststeht, dass er wirklich der Kandidat wird und gegen Donald Trump antritt. Und zum anderen ist es auch schwierig, sozusagen thematisch zu arbeiten, weil momentan natürlich auch in den USA der Coronavirus das dominierende Thema ist und andere Themen wie das Gesundheitssystem vielleicht noch am ehesten, weil es damit zusammenhängt, aber Infrastruktur und solche Dinge werden gerade einfach wenig besprochen und finden wenig Gehör bei den Amerikanern.
Es sind ja zwei Kandidaten überhaupt nur noch im Rennen, nämlich Joe Biden und Bernie Sanders. Biden ist der konservativere, ich sag mal im Auftreten langweiligere, und Sanders ist der charismatische Linke. Wie wirkt sich das jetzt aus, wenn viele Massenveranstaltungen abgesagt werden? Die sind ja immer auch eine Show in den USA.
Absolut. Und gerade für Bernie Sanders waren diese Veranstaltungen ganz, ganz wichtig, um zu demonstrieren, dass diese Bewegung hinter ihm steht, vor allem von jungen Leuten. Die sind ja vor allem zu diesen Veranstaltungen gekommen. Oft waren es Tausende, die ihm da zugejubelt haben. Das war ganz wichtig. Und jetzt fehlt durch diese Veranstaltung und so weiter, fehlt natürlich auch Geld. Denn diese Kampagnen sind wahnsinnig teuer. Das ganze Reisen durchs Land, was jetzt nicht mehr stattfinden muss. Trotzdem vor allem die Werbung kostet ein Vermögen. Und man merkt gerade vor allem bei Bernie Sanders, der taucht kaum noch auf. Die Werbung in den sozialen Netzwerken sind massiv zurückgefahren. Aber sicherlich, Bernie Sanders ist gerade in keiner guten Situation und wird womöglich auch bald das Handtuch werfen.
Das wäre meine Frage. Sie rechnen damit, dass er möglicherweise bald aufgibt?
Ja, das zeichnet sich ab. Wenn man einigen Beobachtern glauben möchte, dann soll es in der nächsten Woche da schon was geben. Entweder wird er nochmal verkünden, dass er weitermacht, um einfach den Druck aufrechtzuerhalten, auf die Biden-Kampagne möglichst viele seiner Inhalte da unterzubringen. Es könnte aber auch gut sein, dass Bernie Sanders jetzt in den nächsten Tagen aufgibt und dann Joe Biden das Feld überlässt.
Joe Biden hat ja angekündigt, er würde eine Frau als Vize mit ins Präsidentschaftsrennen nehmen. Ich habe eben schon gesagt, er ist so ein bisschen der langweiligere. Er könnte ja, sag ich mal, eine peppige Frau da brauchen. Gibt's da jemanden?
Ja, da gibt's welche. Und bei Bernie Sanders, neben der Tatsache, dass er ein Mann ist, kommt noch dazu, dass er auch schon relativ alt ist. Das heißt, er braucht auch jemanden Jüngeren. Und da gibt es zwei, die im Grunde immer wieder genannt werden. Das ist die nicht deutlich jüngere Elizabeth Warren und das ist Kamala Harris aus Kalifornien. Die ist relativ früh schon ausgestiegen, galt ganz am Anfang auch mal als Hoffnungsträgerin der Demokratischen Partei. Sie ist dazu noch eine farbige Kandidatin und das wäre im Grunde ein gutes Paket für Joe Biden, die beiden im Doppelpack dann antreten zu lassen gegen Donald Trump.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Vielen Dank, Torben Ostermann aus Washington. Der Geiger Helmut Stern ist gestorben. Er war Konzertmeister der Berliner Philharmoniker 34 Jahre lang und er galt als Herz und Seele des Orchesters. Ein Nachruf aus Berlin von Maria Ossowski.
Er war ein echter Berliner. In Friedenau geboren, als Sohn gutbürgerlicher Eltern, traditionsbewusst hochmusikalisch. Und Helmut Stern besuchte die jüdische Schule.
Das Judentum spielte dabei gar keine Rolle. Wir waren wirklich Deutsche. Und ich kann mich auch nicht entsinnen, jemals anders gedacht zu haben. Und selbst in der späteren Zeit, selbst in der Zeit des Exils, wo ich nun schon erwachsen wurde, ich habe mich trotzdem immer als Deutscher gefühlt. Ich bin so geboren.
Helmut Sterns Eltern verließen mit ihrem einzigen Kind Deutschland nach der Pogromnacht. Ein zerstörtes Klavier auf der Straße hat Helmut nie vergessen. In Harbin in China geigte er auf Marktplätzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Nach dem Krieg in Israel half ihm Isaac Stern zum Engagement beim Israel Philharmonic Orchestra. Helmut Stern lernte in dieser Zeit auch Daniel Barenboim kennen. Für Barenboim war Stern immer ein Geiger, dessen Haltung eine deutsch-jüdische im besten Sinne war.
Respekt für Kultur, Respekt für das Denken, Respekt für den Geist. Ich glaube, das ist, was Helmut so richtig gesehen hat, als was die Deutschen und die Juden gemeinsam haben oder haben müssen. Er war musikalisch, wie soll ich sagen, ein altdeutscher Musiker im besten Sinne des Wortes. Er hat geglaubt an eine notwendige musikalische Disziplin, dass Musik ist nicht nur, ist auch, aber nicht nur Sache der Begabung und Sache des Fühlens und so, sondern wirklich diese fast moralische, würde ich sagen, ethische Basis hat, die man bestimmte Dinge nicht macht.
Ab 1961 saß Stern am ersten Pult der Berliner Philharmoniker. Er wurde auch ihr Orchestervorstand, ein kämpferischer, der Herbert von Karajan achtete, ihm aber auch Paroli bot, wo es notwendig schien. Sterns Traum war, das Orchester nach Israel zu führen. Unter dem ehemaligen Parteigenossen Karajan war dies unmöglich. Dann starb Karajan und 1990 ging Sterns Traum in Erfüllung.
Und nun waren wir frei und konnten nun uns die Dirigenten aussuchen. Selbstverständlich haben wir Barenboim und Meter war dort Hausherr. Das war wieder natürlich ein Glücksgefühl, die beiden. Wir hatten eine wunderbare Zeit dort und wir sahen viele Taschentücher während der Konzerte.
Als Zugabe nach Schubert und Beethoven spielten die Philharmoniker die israelische Nationalhymne. Daniel Barenboim erinnert sich.
Es war für Helmut, ich glaube von seiner Sicht, es wäre ein unvollendetes Kapitel geblieben, wenn die Berliner Philharmoniker nicht nach Israel gefahren wären. Er hat alle seine Fähigkeiten, menschliche, künstlerische, politische, diplomatische, sogar seine Mischung aus israelischer Chuzpa und Berliner Schnauze zusammengetan, um unwiderstehbar zu sein.
Nach seiner Zeit als Musiker besuchte Stern hunderte von Schulklassen, um aufzuklären über Faschismus und Diktatur. Er bezeichnete sich selbst gern als Berufszeitzeugen. Mit Helmut Stern ist einer der letzten Repräsentanten einer deutsch-jüdischen Kultur gegangen, die so nie wiederkehren kann.
Ein Nachruf auf Helmut Stern von Maria Ossowski.
Um 18.30 Uhr mit Stefan Naas. Guten Abend. Die Bürger in Deutschland sollen ihre sozialen Kontakte weiter zurückfahren, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei einer Telefonkonferenz verständigt.
Ich danke Ihnen dafür. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf.
Zu den Einzelheiten Lothar Lenz aus Berlin.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens angekündigt. Dies sei die wirksamste Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus, sagte Merkel nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder. In ganz Deutschland werde es noch strengere Auflagen für das soziale Miteinander geben, sagte die Kanzlerin. Kontakte zu Menschen außerhalb der Familie müssten nun auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Verstöße gegen die Regeln würden hart bestraft. In der Öffentlichkeit dürfen künftig nur noch 2 Personen zusammen unterwegs sein. Ausnahmen gelten für enge Familienangehörige. Sport oder Spazieren in der Natur bleibt aber erlaubt. Merkel kündigte zugleich an, dass Restaurants und Gaststätten nun vollständig geschlossen würden, ebenso Friseursalons und Tattoo-Studios.
Bayern will das von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Krise vereinbarte Ansammlungsverbot für mehr als 2 Personen offenbar nicht übernehmen. Ein Regierungssprecher in München sagte, die am Freitag beschlossene Regelung gelte weiter, wonach in Bayern nur gemeinsam an die frische Luft darf, wer zu einem Hausstand gehört. Die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai lässt von Mittwoch an alle Maschinen am Boden. Das Unternehmen erklärte, die Welt habe sich buchstäblich in Quarantäne begeben. Emirates fliegt normalerweise fast 160 Ziele an. In Italien hat Ministerpräsident Conte die Bürger zur Ruhe aufgerufen. Bislang brachten auch drastische Maßnahmen keinen Erfolg. Die Zahl der Infizierten steigt weiter. Bis Anfang April sollen alle Firmen und Fabriken geschlossen bleiben. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Es gebe keinen Grund für Hamsterkäufe, betonte Conte. Supermärkte, Lebensmittelläden und Apotheken bleiben weiter uneingeschränkt geöffnet. Die Ladenzeiten, so Conte, würden nicht reduziert. Geschlossen hat die Regierung dagegen alle Betriebe, die nicht dringend notwendig sind für die Versorgung des Landes. Damit soll angesichts der in Italien weiter rasant steigenden Zahl an Toten das öffentliche Leben in der Coronavirus-Krise weiter eingeschränkt und das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus begrenzt werden.
Mehrere Bundesländer wollen Coronavirus-Patienten aus der schwer betroffenen französischen Nachbarregion Grand Est aufnehmen. Neben Baden-Württemberg haben jetzt auch Rheinland-Pfalz und das Saarland den grenznahen Krankenhäusern Hilfen zugesagt. Griechenland hat ein weitgehendes Ausgangsverbot verhängt. Von morgen an dürfen die Menschen nur noch das Haus verlassen, um einzukaufen oder zur Arbeit zu gehen. Aus Athen, Thomas Bormann.
Ministerpräsident Mitsotakis sagte am Abend in einer Fernsehansprache, die Ausgangssperre sei nötig, weil auch in Griechenland die Zahl der Corona-Infizierten schnell steige und weil bislang zu viele Menschen die Appelle der Behörden ignoriert hätten, nicht auf die Straße zu gehen. Man wolle mit der Ausgangssperre Verhältnisse wie in Italien verhindern, so der griechische Regierungschef. Mitsotakis kündigte an, dass die Polizei die Ausgangssperre streng kontrollieren wird. Verstöße sollen mit 150 Euro bestraft werden. Morgen werden zudem fast alle Hotels in Griechenland schließen. Nach offiziellen Angaben sind in Griechenland bislang 624 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 15 Menschen sind daran gestorben.
Das Wetter in Nord- und Westdeutschland. Am Abend vom Rheinland bis zur Elbe meist wolkenlos, an der Ostsee ein paar lockere Wolken, überall trocken. Die Abendwerte liegen bei 2 Grad auf Rügen, 4 Grad in Bremen und 7 Grad am Rhein. In der Nacht zum Montag fast überall klarer Himmel und kalt, im Rheinland und an der Nordsee 0 bis minus 3 Grad, im Binnenland meist minus 3 bis minus 6. Morgen ist es meist wolkenlos und von früh bis spät scheint die Sonne. Höchstwerte von 4 Grad auf Hiddensee, 7 Grad an der Weser und bis 10 Grad am Niederrhein. Die Zeit 18.34 Uhr. Jetzt geht es weiter mit dem Echo des Tages und Beate Hinrichs.
Ja, willkommen zur zweiten halben Stunde. Und falls Sie Ihr Radio gerade jetzt erst eingeschaltet haben, dann wundern Sie sich bitte nicht. Wir beginnen die Sendung am Wochenende, samstags und sonntags, jetzt immer um 18.05 Uhr nach den Nachrichten. Der Anlass ist natürlich die Corona-Epidemie. Und in dieser zweiten halben Stunde berichten wir gleich über das Kontaktverbot, das Bund und Länder beschlossen haben. Wir sprechen über die Reaktion und wir kommentieren das auch. Außerdem schauen wir nach Italien, wo nun fast alle Betriebe schließen müssen und der rechtsextreme Flügel der AfD hat sich nach eigenen Aussagen aufgelöst. Für Deutschland ist jetzt klar, es wird aufgrund der Corona-Epidemie keine bundesweite einheitliche Ausgangssperre geben. Darauf haben sich Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten der Länder heute geeinigt. Heute Nachmittag bei einer Telefonkonferenz. Und Anja Günther weiß, was stattdessen kommt.
Keine Ausgangssperren, aber weitgehende Ausgangsbeschränkungen. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. Es gilt nun vor allem, persönliche Kontakte weitgehend zu reduzieren. Grundsätzlich soll ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern eingehalten werden, womöglich. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte nach der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten und mehreren Bundesministern, Versammlungen von mehr als 2 Personen in der Öffentlichkeit seien verboten.
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.
Ein weiterer Beschluss, bestimmte Dienstleistungsbetriebe, Friseure, Kosmetik- und Tattoo-Studios sowie Massagesalons müssen unverzüglich schließen. Dort ist es besonders schwer, den vorgegebenen Mindestabstand einzuhalten. Medizinisch notwendige Behandlungen sollen weiterhin möglich sein. Vorgesehen ist auch, Restaurants und Cafés zu schließen. Die Mitnahme und Lieferung von Speisen ist erlaubt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet erklärte, warum es vorerst bei Ausgangsbeschränkungen bleiben soll.
Nach unserer Einschätzung ist nicht das Verlassen der Wohnung die Gefahr. Die Gefahr ist der enge, unmittelbare soziale Kontakt.
Ziel der Maßnahmen ist es, die Infektionskette zu unterbrechen und die Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verlangsamen. Die Beschlüsse gelten vorerst für mindestens 2 Wochen.
Soweit Anja Günther aus Berlin. Und Angela Merkel hat sich ja dann nach der Telefonkonferenz an die Öffentlichkeit gewandt und sie hat auch noch eine ganz persönliche Botschaft dabei gehabt.
Ich danke Ihnen dafür. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich, wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf.
Soweit die Bundeskanzlerin heute nach ihrer Besprechung mit den Ministerpräsidenten. Und ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Daniela Junghans in Düsseldorf. Frau Junghans, wie sieht denn jetzt das Modell für Nordrhein-Westfalen konkret aus?
Das ist ganz nah an dem, was die Bundeskanzlerin vorgestellt hat. Also es gibt ein Kontaktverbot für mehr als 2 Personen in der Öffentlichkeit. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel eben die Kernfamilie, also die Menschen, mit denen man zusammenlebt, also die eigenen Kinder beispielsweise auch. Es gibt aber auch Ausnahmen für Menschen, die den ÖPNV nutzen müssen, die also mit Bussen und Bahnen zur Arbeit fahren. Da kann man eine Ansammlung von mehr als 2 Personen nicht wirklich vermeiden. Und auch im Job kann man sich noch weiter mit Kollegen zu einer vielleicht weiter auseinanderstehend, aber zu einer Konferenz treffen. Also das ist noch möglich. Der nordrhein-westfälischen Landesregierung war einfach wichtig, dass Menschen eben noch rausgehen können, dass es keine Ausgangssperre gibt. Die Leute sollen zum Beispiel spazieren gehen können mit Kindern, nur sich eben nicht in Gruppen treffen. NRWs Ministerpräsident Laschet hat eben gesagt, auch das ist verhältnismäßiger als eine Ausgangssperre, weil viele Leute halten sich ja an die Regeln.
Gibt es schon eine Ansage, wie lange das gelten soll?
In Nordrhein-Westfalen soll das bis zum 19.04. gelten. Das ist einfach so, weil hier alle Maßnahmen bis 19.04. erstmal befristet sind. Das ist das Ende der Osterferien. Bundesweit hatte die Kanzlerin gesagt, mindestens 2 Wochen. Also das lässt Spielraum.
Aber das machen jetzt nicht alle Bundesländer so, oder?
Bei der Dauer wird das Unterschiede geben. Bei den Maßnahmen wird es wohl relativ nah beieinander sein. Also das, was heute beschlossen wurde, war ein Vorschlag von 12 Bundesländern. Darunter waren neben Nordrhein-Westfalen auch Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Also es sind fast alle Bundesländer dabei. Und das ist auch ganz wichtig, sagt NRWs Ministerpräsident Armin Laschet.
Vertrauen erhält der Staat vor allem, wenn er geschlossen vorgeht. Die Einheit der Länder mit dem Bund ist ein hohes Gut, gerade in der Krise.
Und Nordrhein-Westfalen war ja zum Beispiel auch mit Niedersachsen einer Meinung, was die Frage von Ausgangssperren oder besser gesagt von keinen Ausgangssperren anbelangt. Es gibt ein paar Bundesländer, haben wir eben in den Nachrichten ja gehört, die haben sich für härtere Regeln entschieden. Bayern zum Beispiel bleibt dabei. Da gibt es keine 2 Personen dürfen auf die Straße, wenn sie nicht zu einer Familie gehören, sondern da gilt alleine oder mit der Familie raus.
Gibt es denn aus den Nordbundesländern sonst noch Reaktionen inzwischen?
Na, es gibt Reaktionen insofern, als dass man das natürlich befürwortet, dass man das richtig findet. Klar, wenn man gemeinsam diesen Vorschlag gemacht hat, dann unterstützt man ihn auch.
Was wurde noch diskutiert? Was haben wir noch zu gegenwärtigen jetzt?
Na, zum Beispiel gibt es eine Regelung für Friseure. Es wurde ja lange diskutiert über die Frage, bleiben Friseure geöffnet und ist das eigentlich richtig? Und da hat zum Beispiel der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther ganz klar gesagt,
wir haben darüber hinaus auch miteinander verabredet, dass bestimmte Handwerke und Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,50 Meter einfach nicht eingehalten werden kann, jetzt auch untersagt werden.
Ja, das sind zum Beispiel auch Kosmetiksalons, Tattoo-Studios und ganz wichtig für alle, die doch ab und an mal auch mittags im Restaurant was gegessen haben, auch jetzt noch bundesweit einheitlich werden jetzt alle Restaurants geschlossen.
Vielen Dank. Aus Düsseldorf war das Daniela Junghans. Also keine Ausgangssperre, das ist jetzt offiziell, dafür ein sogenanntes Kontaktverbot. Über Ausgangsverbote können die Bundesländer für sich entscheiden. Das ist jetzt erstmal die Marschroute, mit der es weitergeht. Aber ist das der richtige Weg, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen? Und haben die Deutschen das verstanden? Lothar Lenz kommentiert.
Die Deutschen haben verstanden. Sie halten Abstand voneinander im Supermarkt und in der S-Bahn. Sie arbeiten von zu Hause aus, wo immer das geht. Sie gewöhnen sich langsam an den Gedanken, dass der nächste Besuch im Restaurant oder im Stadion in weiter Ferne liegt und der geplante Urlaub in Spanien sowieso. Ob es die dramatische Ansprache der Bundeskanzlerin diese Woche war, die fast 30 Millionen Zuschauer gesehen haben, das Reißt euch zusammen Video des Rappers Eko Fresh oder die Fitnessübungen für die eigene Wohnung von Toni Kroos auf Instagram. Die Zielgruppen waren unterschiedlich, aber die Botschaft immer dieselbe. Soziale Distanz ist entscheidend, wenn die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden soll. Nun sind die Einschnitte in unseren Alltag und unsere Bewegungsfreiheit schon jetzt so gravierend, dass es müßig ist, darüber zu diskutieren, ob die eine Großstadt Kleingruppen ab 3 und die andere Versammlungen ab 4 Personen auflöst. Natürlich war es diese Woche auch nicht leicht zu verstehen, dass das Kaufhaus schließen musste und der Baumarkt noch aufhatte. Aber seien wir ehrlich, hat überhaupt schon jemand annähernd begriffen, was diese Epidemie für Deutschland insgesamt bedeutet? Gelernt haben wir nur eins, die Gewissheit von gestern kann morgen ganz falsch sein. Die seit Tagen nach einheitlichen Beschränkungen für alle Bundesbürger rufen, sie verkennen, dass der Föderalstaat in der Krise ganz gut funktioniert. Natürlich hat Markus Söder mit seinem Alleingang in Bayern kein Zeichen von Gemeinsamkeit gesendet, aber was ist daran schlimm? Schlimm sind die Nachrichten aus Spanien, die schrecklichen Bilder, die wir aus Italien sehen. Unsere Länderchefs sind verpflichtet, das zu tun, was sie für angemessen halten. Der eine im Stadtstaat, der andere in einem Flächenland, das an ein Risikogebiet grenzt. Jetzt wird es also ein bundesweites Kontaktverbot geben. Alle Gruppen über 2 Personen sind tabu. Auch das ist schwer auszuhalten, aber in der Sache völlig richtig. Wenn Sport und Spazierengehen unter freiem Himmel mit der Familie möglich bleiben, dann sind die anderen Einschränkungen viel leichter auszuhalten. Und niemand muss Passierscheine ausfüllen oder kontrollieren. Polizei und Ordnungsämter haben in diesen Tagen weiß Gott anderes zu tun. Die bundesweite absolute Ausgangssperre bleibt als letzter Pfeil noch im Köcher von Politik und Behörden. Und wir alle können, nein, wir müssen uns mit dem, was jetzt gilt, in einer typisch deutschen Tugend üben. Disziplin. Dann kann es klappen.
Bund und Länder haben ein Corona-bedingtes Kontaktverbot beschlossen. Lothar Lenz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Italien hat die Regierung gestern verkündet, dass ab heute alle Betriebe die Arbeit einstellen müssen, die nicht für die tägliche Versorgung nötig sind. Ein großer Einschnitt also. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Den Ausschlag gegeben hat offensichtlich auch ein Hilferuf aus den besonders betroffenen Gebieten im Norden des Landes. In einem Brief an Ministerpräsident Conte haben über 200 Bürgermeister aus der Provinz Bergamo die Regierung eindringlich gebeten, die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus noch einmal zu verschärfen. In dem Appell heißt es, die Situation rund um die Stadt Bergamo habe die Ausmaße einer Tragödie angenommen, es seien weitere drastische Maßnahmen erforderlich in ganz Italien. Conte selbst spricht von der schlimmsten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Darauf habe die Regierung jetzt reagiert. Die von der Regierung getroffene Entscheidung ist, im ganzen Land alle Betriebe zu schließen, die nicht absolut notwendig, entscheidend und unverzichtbar sind, um die Versorgung mit den notwendigen Gütern und Dienstleistungen zu sichern.
servizi essenziali.
Damit will Italiens Regierung das öffentliche Leben im Land, das schon in den vergangenen Tagen weitgehend zum Erliegen gekommen war, weiter reduzieren. Ziel ist es, Kontakte zwischen den Menschen, soweit es geht, zu begrenzen und damit die weitere Ausbreitung des Coronavirus endlich zu stoppen. Italien verzeichnet trotz seiner bisherigen Maßnahmen weiter einen rasanten Anstieg an Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen zuletzt fast 800 Menschen ums Leben. Ein neuer, trauriger Rekord für das Land. Geöffnet bleiben dürfen nach den neuen Regeln weiterhin Supermärkte, Lebensmittelläden und Apotheken. Die Ladenzeiten, versichert Conte, würden nicht reduziert. Es gäbe keinen Grund für Hamsterkäufe. Auch Banken und die Post sowie Zeitungshändler öffnen weiter wie üblich. Auf der Liste der Bereiche, in denen weiter gearbeitet werden darf, stehen zudem die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie, die Hersteller von medizinischen Geräten sowie Teile der Bekleidungs- und Energieindustrie. Auch Medien dürfen weiterarbeiten. Conte sagte, er wisse, dass die Regierung viel verlange von allen Italienern, die zu Hause bleiben und ihre Wohnungen vorerst möglichst nicht verlassen sollen. Im Moment müssen wir durchhalten. Nur so können wir uns selbst schützen und die Personen, die wir lieben. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Regierung die Kontrollen der seit fast zwei Wochen geltenden Ausgangsbegrenzungen verschärft. Einkäufe sind nur noch in unmittelbarer Umgebung der eigenen Wohnung erlaubt. Bußgelder werden verhängt gegen alle, die ohne triftigen Grund entfernt von ihrer Wohnung angetroffen werden, auch auf einem Spaziergang. Allein gestern, meldet die Zeitung La Repubblica, seien über 10.000 Ordnungswidrigkeiten geahndet worden. Italiens Staatschef Mattarella bedankte sich heute in einem Brief an Bundespräsident Steinmeier für die Hilfe aus Deutschland in den vergangenen Tagen. Er hoffe, dass Deutschland der schmerzhafte Weg Italiens erspart bleibe. Steinmeier hatte Mattarella am Freitag sein Mitgefühl für die dramatische Situation in Italien übermittelt. Papst Franziskus hat angekündigt, am kommenden Freitag auf dem leeren Petersplatz den Sondersegen Urbi et Orbi zu erteilen. Dieser Segen, mit dem die Gläubigen von allen Sünden freigesprochen werden, wird normalerweise nur zu Ostern und Weihnachten sowie nach einer Papstwahl gegeben.
Das war Georg Seiselberg aus Rom. Und gerade kommt die Meldung, dass die Kanzlerin selber, dass Angela Merkel, sich jetzt in häusliche Quarantäne begeben muss, weil sie offenbar Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Darüber ist sie offenbar gerade unterrichtet worden. Das hat ihr Regierungssprecher Steffen Seibert mitgeteilt. In Zagreb hat es heute Morgen ein Erdbeben gegeben. Und die gute Nachricht ist, es gibt soweit bekannt keine Todesopfer. Die schlechte Nachricht, es war das schwerste Erdbeben in der kroatischen Hauptstadt seit 140 Jahren. Andrea Beer.
So klingen die Glocken der mächtigen Kathedrale in Zagreb. Sie gehört zu den höchsten Gebäuden in ganz Kroatien und ihre beiden neugotischen Steintürme ragen hoch über die Stadt. Durch die Erdbeben ist einer der Türme abgebrochen und mehr als 100 Meter in die Tiefe gekracht. Die heftigsten Beben seit 140 Jahren hatten je nach Quelle eine Stärke zwischen 5 und 5,5. Und sie treffen Kroatien in einer hochsensiblen Situation. Aufgrund des Coronavirus wurde auch hier das öffentliche Leben eingeschränkt und es herrschen Ausgangsbeschränkungen. Doch wegen der Erdbeben rannten viele Menschen erschrocken auf die Straße. Auch diese Frau ist erschüttert. Es war schrecklich. Ich habe gerade Kaffee getrunken und den Rosenkranz gebetet, als Trümmer auf mich herunterfielen und die Wände geborsten sind. Meine Wohnung ist ein Desaster. 17 Menschen wurden verletzt. Das berichten kroatische Medien mit Bezug auf das Innenministerium. Nur ein 15-jähriges Mädchen liegt im Krankenhaus. Es wurde schwer verletzt aus den Trümmern seines Hauses geborgen und schwebt in Lebensgefahr. Rund 1000 Menschen können vorerst nicht in ihre Häuser zurück. Regierungschef Andrej Plenković sagte dazu:
Wir haben zwei krisenne Situationen, die kontradiktorne sind.
Wir haben gerade zwei Krisensituationen, die im Widerspruch zueinander stehen. Die Botschaft hieß, bleiben Sie zu Hause. Doch im Moment haben wir kleinere Nachbeben, die sich seit dem ersten, dem stärksten Beben heute Morgen ereignet haben. Wir rufen jetzt alle Bürger dazu auf, vorsichtig zu sein. Wir empfehlen, dass sich die Mehrzahl unserer Mitbürger in Zagreb fürs Erste vor ihren Wohnhäusern aufhält, obwohl das Wetter gerade etwas kalt ist. Mehr als 60 Gebäude seien beschädigt worden, vor allem alte Häuser in der Zagreber Innenstadt. Auch die Geburtsklinik Petrova musste evakuiert werden und verzweifelte Mütter hielten auf der Straße ihre Neugeborenen auf dem Arm. Wer vorerst nicht in sein Haus oder seine Wohnung zurück kann, kommt in einem Studentenwohnheim unter, das geräumt werden soll. Maja Girba-Bujevic leitet die kroatische Anstalt für Notfallmedizin und gab Betroffenen nun folgenden Rat. Ziehen Sie sich warm an. Ziehen Sie Mützen an, Handschuhe, dicke Winterjacken, warme Hosen. Tragen Sie Schals über dem Mund, damit Sie sich bei dieser kalten Luft nicht auch noch erkälten. Denn sonst bekommen wir noch ein größeres Problem als ohnehin schon. Die Menschen haben es schwer und wir verstehen das. Alle haben das Bedürfnis, in einer schwierigen Situation zusammenzukommen. Aber bitte halten Sie sich an die Maßnahmen, die wir vorgeschrieben haben. Nördlich der kroatischen Hauptstadt waren die Erdbeben auch in angrenzenden Ländern zu spüren. In Ungarn, in Österreich und in Slowenien. Dort steht das kroatisch-slowenische Atomkraftwerk Krško. Laut Betreiber gab es keine Störungen dort. In Österreich wiederholten Politiker allerdings erneut ihre Kritik an dem Atomkraftwerk. Unter anderem die steirische Umweltministerin und der Kärntner Landeshauptmann Kaiser kritisierten, dass Slowenien am Weiterbetrieb festhalte. Dieser Mann aus Zagreb sorgt sich im Moment um etwas ganz anderes. Es ist doch unglaublich. Coronavirus und Erdbeben. Was kommt denn als nächstes? Der Mensch ist so machtlos in diesen Dingen. Wir sind so klein. Wie kann ich das sagen? Ich hoffe einfach, dass es aufhört.
Zum Erdbeben in Kroatien war das Andrea Bär. Der sogenannte Flügel, die offen rechtsextremistische Gruppierung innerhalb der AfD, ist vielen in der Partei ein Dorn im Auge. Sie möchten der AfD einen moderaten Anstrich geben und keine Wähler verlieren. Der Bundesvorstand hatte darum gefordert, der Flügel müsse sich auflösen. Und das tut er jetzt. Einzelheiten von Julia Barth.
Der vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung eingestufte Flügel der AfD ist formal Geschichte. Dass der AfD-Flügel seine Selbstauflösung beschlossen hat, hatten Vertreter der Vereinigung dem ARD-Hauptstadtstudio gestern bestätigt und erklärt, die Entscheidung sei am späten Freitagabend bei einem Gespräch der führenden Flügelvertreter Björn Höcke und Andreas Kalbitz gefallen. Gestern Abend äußerte sich Flügelgründer Höcke in einem Online-Interview. Höcke übte Kritik am Verhalten des AfD-Bundesvorstands. Dessen Entscheidung, dass der Flügel sich auflösen müsse, sei ein Vorgang, den der Flügel längst umsetze. Seine, so Höcke wörtlich, Historisierung. Die Forderung des Bundesvorstands komme daher zum falschen Zeitpunkt. Er sei als Parteimitglied peinlich berührt. Die Äußerungen Höckes waren gestern auf der Webseite des neurechten Verlegers Kubitschek veröffentlicht worden. Wie sich die Auflösung nun auf die Gesamtstruktur der AfD auswirken könnte, hatte Parteichef Jörg Meuthen am Freitag so formuliert.
Sind Herr Höcke, Herr Kalbitz und alle anderen weiter Mitglieder der Partei? Nicht alle bleiben Mitglieder der Partei. Das heißt, dass die Menschen, die sich damit nicht arrangieren können, dann eventuell freiwillig die Partei verlassen. Diejenigen dagegen, die sich unter dem Dach der AfD wohl und zu Hause und angemessen vertreten fühlen, selbstverständlich weiter in unseren Reihen willkommen sind.
Die Selbstauflösung des rechtsextremen Flügels bedeutet keine Versammlungen mehr, kein Flügellogo, keine eigenen Konten, keinerlei institutionelle Strukturen. So hatte es Meuthen zusammengefasst. Vor knapp 5 Jahren war der Flügel gegründet worden. Die Vereinigung war nicht als Verein organisiert, galt aber als schlagkräftiges Netzwerk innerhalb der Partei. Experten gehen davon aus, dass rechtsextremes Gedankengut in der AfD nicht einfach so verschwindet, nur weil der entsprechende Flügel formal nicht mehr existiert.
Der rechtsextremistische Flügel in der AfD löst sich auf. Das war ein Beitrag von Julia Barth. Der Springreiter Paul Schockemöhle ist für manche ein Ausnahmesportler im Sattel, unübertroffen. Und außerdem ist er erfolgreicher Unternehmer und Pferdehändler. Andere sehen ihn kritischer. Pferde soll er geschlagen haben, zudem eine Hühnerfarm voller Legebatterien betreiben. Und er ist rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Heute wird der Niedersachse Paul Schockemöhle 75 Jahre alt. Jörg Tegelhütter.
Schon sein Kürzel passt wie die Faust aufs Pferdeauge. PS wie Pferdestärke oder wie Paul Schockemöhle. Pferde sind Schockemöhles Leben.
Wir züchten Pferde, wir bilden Pferde aus, wir zeigen Pferde auf Turnieren, wir veranstalten aber auch Turniere. Wir sind in allen Teilen der Erde zu Hause mit unseren Pferden und das bedeutet mir schon ungemein viel.
Besonders viel bedeutete Schockemöhle Deister. Mit dem Hannoveraner Wallach feierte er seine größten Siege als Reiter. Anfang der 80er wurde das Paar dreimal in Folge Europameister.
Regen, glatter Boden und die Europameisterschaft. Mit 0 Fehlern gewinnt Deister mit Paul Schockemöhle im Sattel die Europameisterschaft der Springreiter 1901.
Ein einzigartiger sportlicher Erfolg mit Schattenseiten. Denn Anfang der 90er Jahre gerät der dreimalige Europameister in der sogenannten Barrenaffäre unter Druck, weil er Pferde mit Hilfe von Schlägen gegen die Beine zwingt, höher zu springen. Für Schockemöhle ist das aber keine Tierquälerei, sondern Teil des Geschäfts. Die Einsicht fehlt bis heute.
Ich stehe da nach wie vor heute zu. Ich habe das ja auch relativ gut überstanden. Wir konnten dann auch damals nachweisen, dass das nichts mit Tierquälerei zu tun hatte. Aber es hat auch seine guten Seiten. Ich habe vieles daraus gelernt.
Lehrgeld zahlte Schockemöhle ein paar Jahre später. Knapp 12 Millionen Euro waren fällig, nachdem er sich in einer Steueraffäre selbst angezeigt hatte. Bitter für einen, der Geld und Geschäfte liebt. Der Bauernsohn aus dem Oldenburger Land war schon mit 17 Jahren der größte Eierproduzent Europas und verkaufte dem Schah von Persien eine komplette Hühnerfarm. Es folgten Investments in Futtermittel, Speditionen, die Pferdezucht und in Totilas. Das beste Dressurpferd der Welt kam 2010 in Schockemöhles Stall.
Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen stolz, ihn zu haben. Er freut sich anscheinend hier auch und das ist natürlich schon relativ ungewöhnlich für mich als Pferdemann, wenn man wirklich das beste Pferd der Welt kaufen kann. Ne?
Der Preis für den Wunderhengst soll 10 Millionen Euro betragen haben. Der sportliche Erfolg blieb aus, der finanzielle für Schockemöhle nicht. Diverse Totilas-Erben stehen heute in seinen Gestüten in Mühlen und Lewitz neben mehreren tausend anderen Pferden.
Ganz ehrlich gesagt, alles das, was mit Pferden zu tun hat, macht mir Spaß. Ich bin Kaufmann und wenn es dann noch ein bisschen was einbringt, dann macht mir das noch mehr Spaß.
Das sagt Paul Schockemöhle, der Springreiter, der heute 75 Jahre alt geworden ist. Jörg Tegelhütter hat ihm zum Geburtstag gratuliert. Ja, und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und einen schönen Abend sage ich Ihnen auch. Mein Name ist Beate Hinrichs.
NDR Info.